Es ist noch nicht allzu lange her, da erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel mit der Überschrift »Die Zukunft spricht eher gegen passive Anlagen in ETF«. Tja, und na klar musste ich da direkt an den ETF-Enthusiasten Karl-Matthäus Schmidt denken und habe mich gefragt, was wird er wohl dazu sagen? Und genau das haben wir im heutigen Podcast vor und so schauen wir in unserem Update auf den Evergreen der Börse aktives versus passives Investieren. Und gleich vorweg sei natürlich auch dieser Hinweis gestattet. Sie können diesen Podcast überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Jetzt ist er mir zugeschaltet, Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, ich musste echt schmunzeln, als ich eine Replik deines Leiters Anlagestrategie auf den erwähnten FAZ-Artikel gelesen habe, denn da wird ein Bonmot des Physikers Wolfgang Pauli aufgegriffen, den kannte ich natürlich vorher nicht, habe mich jetzt erkundigt, und das Bonmot heißt, das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch. Hol uns doch einfach mal erstmal kurz thematisch ab. Worum geht's eigentlich in dem Beitrag?
Ja, wie du gesagt hast, es geht um die alte Grundsatzfrage. Was ist besser, aktives oder passives Anlagemanagement? Sobald nämlich irgendetwas passiert, was auch nur im Entferntesten mit den Aktienmärkten zu tun hat, wird diese Debatte wieder aufgewärmt. Das geht übrigens schon seit Jahrzehnten so, obwohl die Frage eigentlich schon lange entschieden ist. Das ist, wie wenn du beim Autofahren, obwohl seit langem eindeutig bewiesen ist, dass überhöhte Geschwindigkeit Unfallursache Nummer 1 ist, bei jeder neuen Kurve das Diskutieren anfängst, ob das auch wirklich so ist. In dem FAZ-Beitrag, auf den du anspielst, ging es um steigende Staatsschulden und hohe Bewertungen an den Aktienmärkten. Das Pauli-Zitat hat Stefan May deswegen gebracht, weil in dem Artikel eine Reihe von Argumenten gebracht wurden, die zwar alle schlüssig und richtig sind, wie zum Beispiel, dass wir mit steigenden Staatsschulden rechnen müssen. Aber daraus wurde dann wie selbstverständlich die Überlegenheit des aktiven Managements abgeleitet, obwohl das zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte sind. Deshalb die Formulierung nicht nur nicht richtig, sondern nicht mal falsch.
Das fand ich wirklich schön. Ist mir aber immer noch nicht ganz klar geworden, Karl. Lass uns doch mal deine konkrete These aus dem Artikel rausgreifen. Der Autor geht beispielsweise davon aus, dass aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation über kurz oder lang mit einer Korrektur an den Aktienmärkten zu rechnen sei und daher aktives Management geeigneter erscheint. Wo liegt denn da jetzt genau das Problem?
An deiner eigenen Formulierung kann man schon sehen, wo das Problem ist, Andreas. Denn du sagst ja selber, man muss mit einer Korrektur rechnen. Daher erscheint aktives Management als geeigneter. Dieses Daher ist aber doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Aktives Management heißt ja erstmal nur, dass man versucht, gute Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu erwischen und in Aktien zu investieren, die besser laufen als andere. Ob man damit auf Dauer erfolgreich ist, das kann und muss objektiv getestet werden. Schließlich gibt es genug aktiv gemanagte Fonds, die genau das versuchen. Aber dass es irgendwann mal kracht an den Börsen, ist auf jeden Fall kein Beleg für den Erfolg des aktiven Managements. Man kann aktives Management nicht allein dadurch begründen, dass man eine Situation heraufbeschwört, in der es gut wäre, wenn es funktionieren würde. Aber das wird immer wieder gemacht und eben auch im besagten Artikel. Man verkündet irgendwelche Selbstverständlichkeiten, bei denen jeder nickt und leitet dann einfach ohne jeden weiteren Beleg die Überlegenheit aktiven Managements ab. Die Wahrheit aber ist, dass eine Marktkorrektur kommt, ist sicher, aber niemand weiß wann. Der Beitrag suggeriert aber, wie viele andere auch, dass man sich durch aktives Management davor schützen kann. Und genau das stimmt einfach nicht.
Ja, aber mal ehrlich, wenn Börsen korrigieren oder gar crashen, Karl, fallen dann nicht alle Fonds, also aktive und passive Investments gleichermaßen?
Ganz klar, wenn es an den Börsen runtergeht, verlieren natürlich alle aktive wie passive Fonds. Das bestreitet ja auch keiner. Das Problem ist, dass viele aktive Fondsmanager so tun, als könnten sie das in ihrem Fonds verhindern, anstatt den Leuten ehrlich zu sagen, dass man einen solchen Einbruch dann auch durchstehen muss, stellen sie sich als diejenigen dar, die in der Lage sind, das Vermögen der Anleger zu schützen. Tatsächlich aber stehen die meisten aktiv gemanagten Fonds am Ende sogar deutlich schlechter da als der Markt selbst. Der Grund dafür ist, dass sie in der Regel schlechter gestreut sind, unnötige Risiken aufweisen und auch noch viel häufiger echt falsche Entscheidungen treffen. Und ein weiterer offensichtlicher Grund sind ihre deutlich höheren Kosten.
Ja, und wie ich dich kenne, hast du dazu bestimmt auch ein paar Börsenstatistiken auf dem Tisch liegen, oder?
Ja.
Ja, genau. Dann leg mal los. Was lässt sich denn jetzt aus der Historie bei der Performance von aktiver und passiver Geldanlage rauslesen?
Ja, ich kann dir natürlich Zahlen nennen, aber nicht nur zur Performance, sondern auch zu den Kosten. Nimm zum Beispiel die Auswertungen von Standard & Poor's. Die analysieren in regelmäßigen Abständen Fonds aus den unterschiedlichsten Regionen und über alle möglichen Zeiträume hinweg. Und da zeigt sich immer wieder, je länger der Anlagehorizont ist, desto weniger Fondsmanager schaffen es, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Bei nur 3 Jahren sind es schon über 90% aller aktiven Fonds, denen das nicht gelingt. Es geht also nicht etwa um ein enges Rennen zwischen aktiv und passiv, was manchmal behauptet wird, sondern die Zahlen sind glasklar und eindeutig. Insbesondere, dass der Anteil der Gewinnerfonds mit zunehmendem Anlagehorizont so dramatisch abnimmt, ist ein klarer Beleg dafür, dass die kurzfristigen Erfolge, die es natürlich immer wieder gibt und mit denen man mächtig Werbung machen kann, nichts anderes als Zufall sind. Und was die Kosten anbelangt, obwohl aktive Fonds nachweislich schlechter sind, sind sie trotzdem erheblich teurer. In der EU kosten sie im Schnitt rund 1,4% pro Jahr. Dazu kommen Transaktionskosten, die schnell mal bei 0,5-1% pro Jahr liegen. Ein breit gestreutes ETF-Portfolio dagegen kommt mit etwa 0,35% aus. Wir reden also vom Vielfachen an Kosten.
Ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Und um es hier an dieser Stelle nochmal ganz klar zusammenzufassen, Karl, aktives Wertpapiermanagement liefert also deinen Erkenntnissen zufolge keine Mehrrendite, egal in welcher Börsenphase wir uns befinden. Ist das so richtig?
Ich bin froh, dass du das ansprichst, Andreas, denn zu dem Punkt gibt es unter Anlegerinnen und Anlegern viele Missverständnisse und die werden von der aktiven Fondsbranche auch bewusst verbreitet. Denn eine der beliebtesten und leider auch erfolgreichsten Marketing-Stories der Fondsbranche besteht darin, zu behaupten, dass aktive Fonds zwar in normalen Zeiten manchmal ihre Vergleichsindizes nicht schlagen können, dass sie ihre Vorzüge aber vor allem dann ausspielen, wenn es am meisten darauf ankommt, nämlich in Krisenzeiten. Doch diese Behauptung, die von vielen auch noch geglaubt wird, ist reines Wunschdenken und ist von der Wissenschaft eindeutig widerlegt. Speziell dieser Punkt wurde sogar besonders genau untersucht, weil er so extrem wichtig ist und mit ihm am meisten Missbrauch betrieben wird. Natürlich gibt es immer aktive Fonds, die ihren Index schlagen, und zwar in allen Marktphasen, auch in Krisen. Manche schaffen das sogar über einen längeren Zeitraum hinweg. Rein statistisch muss das ja auch so sein. Das Problem ist nur, die Gewinnerfonds wechseln ständig und man weiß eben nie im Voraus, wer künftig vorne liegen wird. Deshalb gibt es durch aktives Wertpapiermanagement keine verlässliche Outperformance. Und das gilt wirklich für jede Börsenphase, auch eben für Krisenphasen.
Dann schauen wir uns doch mal vielleicht ein ganz praktisches Beispiel an. Klar habe ich mir mal den bekanntesten rausgesucht, den MSCI World, also den Weltindex als ETF. Der hat ja über viele Jahre hinweg wegen des hohen Tech-Anteils wirklich gut, herausragend gut zulegen können, Karl. In diesem Jahr aber dann hat genau deshalb natürlich das Ganze nicht so gut funktioniert. Klar, wegen des fallenden Dollars und natürlich auch, weil die Tech-Werte nicht so gut gelaufen sind in diesem Frühjahr. Wäre daher eventuell nicht doch die Frage berechtigt, ob man den tech-lastigen MSCI World ETF jetzt lieber verkaufen sollte, um dann eben Cash für Alternativen zu haben?
Deine Kritik am MSCI Weltindex ist absolut berechtigt, aber wahrscheinlich aus einem anderen Grund, als du denkst. Du gehst davon aus, dass US-Tech-Aktien und der Dollar in nächster Zeit schlecht laufen und willst die deshalb reduzieren. Das ist aber eine Prognose und genau darauf sollte man an der Börse nicht setzen. Wir sind zwar auch der Meinung, dass der MSCI World Schwächen hat, aber nicht, weil wir glauben, dass bestimmte Länder oder Branchen, die im Index stark vertreten sind, in Zukunft hinten liegen werden, sondern weil auch ein MSCI World trotz seines Namens den Weltmarkt nicht wirklich in aller nötiger Breite abdeckt. Dafür hat er zum Beispiel zu viele US-Aktien und zu viele Tech-Werte, aber keine Schwellenländer und keine Nebenwerte. Unser Problem mit dem MSCI World ist also nicht, dass er in Segmente zu stark investiert ist, von denen wir glauben, dass sie schlecht laufen werden, sondern dass er nicht wirklich breit diversifiziert ist.
Okay, dann nochmal zum Mitschreiben für uns alle. Was ist jetzt das Beste für eine langfristig angelegte Vermögensbildung?
Für einen langfristigen Vermögensaufbau sind Aktien grundsätzlich am besten geeignet, denn sie liefern auf lange Sicht nur mal die höchsten Renditen, Das ist schon mal der erste Punkt. Zweitens, wenn Aktien, dann aber auch unbedingt breitestmöglich gestreut. Also nicht nur ein ETF auf den MSCI World oder einen sonstigen vermeintlichen Weltindex. Aber natürlich ist nicht jede und nicht jeder für eine hundertprozentige Aktienquote gemacht. Das heißt, und das ist der dritte Punkt, die Aktienquote muss an die individuelle Risikotragfähigkeit angepasst werden. Das geht am besten, indem man ein breit gestreutes Anleihedepot dazu mischt. Und viertens, ganz wichtig, Anlageentscheidungen sollten niemals, wirklich niemals auf Basis irgendwelcher Prognosen oder Markteinschätzungen getroffen werden. Eine Anlagestrategie und auch die Aktienquote sollte sich ausschließlich aus der individuellen Situation und Persönlichkeit des Anlegers ergeben, nie aus irgendwelchen Marktbedingungen. Wenn diese vier Punkte passen, dann fällt es auch leichter, die gewählte Strategie diszipliniert durchzuhalten, gerade in schwierigen Börsenzeiten.
Ja, und hast du denn eine Erklärung dafür, warum dann immer noch Menschen in aktive Fonds investieren?
Ja, weil es dem entgegenkommt, was sich alle wünschen, dass ihr Vermögen aktiv geschützt wird. Das ist der Grund, warum Geschichten rund ums aktive Management so gut ankommen. In unserem Alltag und im Grunde in allen Lebensbereichen ist ja Aktivität ein extrem positiv besetzter Begriff. Denn die Dinge werden dadurch normalerweise ja verbessert. Und beim Anlegen soll es jetzt plötzlich anders sein? Das ist erstmal schwer zu schlucken. Und trotzdem, es ist so. Andererseits heißt passives Management ja nicht nichts tun. Stattdessen konzentriert man sich auf Aktivitäten, die nachweisbar auch sinnvoll sind. Irgendwelchen Markttrends hinterherzulaufen gehört aber mit Sicherheit nicht dazu. Wohl aber ein regelmäßiges Rebalancing zum Beispiel, also das Wiederherstellen der ursprünglich festgelegten Aktien- und Anleihequoten oder eine laufende Überprüfung sämtlicher Anlageprodukte auf die Kosteneffizienz und Abbildungsqualität. Das sind Aktivitäten, die letztlich Mehrwert schaffen und mit denen übrigens auch einiges an Arbeit und Aktivität verbunden ist.
Ja, sind das jetzt die einzigen Gründe?
Nein, da gibt's natürlich noch andere Gründe und den wichtigsten, den habe ich noch gar nicht gesagt. Das hat nämlich mit der Marketing-Power bei aktiven Fonds zu tun. Aktive Fonds bringen den Banken hohe Provisionseinnahmen. Darum werden ganze Vertriebsmannschaften geschult, um sie gezielt zu verkaufen. Und das nach wie vor mit Erfolg. Aber immerhin, ETFs holen auf. In Deutschland liegt der Anteil am Fondsvermögen mittlerweile bei rund 20%, in den USA schon bei über 50%. Und mit der neuen, besser informierten Anlegergeneration wird sich dieser Trend hoffentlich beschleunigen.
Ja, schauen wir mal. In jedem Falle haben wir im Zuge des Aktiv- versus Passivdauerbrenners einige Hörerfragen bekommen, Karl, die ich gerne auch heute an dich weiterreichen möchte. Zum Beispiel diese hier. Sind ETFs eigentlich aktiv oder passiv?
Guter Punkt, Andreas, denn die Antwort ist gar nicht mehr so eindeutig, wie sie mal war. Leider gibt es mittlerweile auch sogenannte aktive ETFs. Die haben mit dem ursprünglichen ETF-Gedanken, nämlich der Abbildung eines Index, nicht mehr viel zu tun. Übrigens, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sind auch passive ETFs nicht wirklich passiv, denn ihre Gewichtungen werden regelmäßig an die Indexgewichtungen angepasst. Dazu gehört auch, dass laufend einzelne Werte, so wie im Index auch, eben dann ausgetauscht werden.
Nachgefragt, wenn man jetzt zwischendurch einfach mal einen Teil des passiven ETF-Portfolios, also aus welchen Gründen auch immer, verkauft, wird man damit automatisch zum aktiven Investor?
Ja, das hängt immer davon ab, warum man verkauft. Wenn du einen Teil deines ETF-Portfolio verkaufst, weil du auf eine bestimmte Entwicklung spekulierst, also auf eine Prognose setzt, dann handelt es sich eindeutig um aktives Management im negativen Sinn. Wenn es aber einen guten Grund dafür gibt, der mit irgendwelchen Markteinschätzungen überhaupt nichts zu tun hat, etwa weil du dein Sparziel erreicht hast oder sich dein Risikoprofil geändert hat, dann ist das zwar eine Aktivität, aber kein klassisches aktives Management.
Okay, haben wir das auch geklärt? Eine weitere Hörerfrage, Karl. Wie viel Geld sollte man überhaupt in Fonds investieren?
Das ist ja klar, so viel wie möglich, aber selbstverständlich ohne sich dabei finanziell zu überfordern. Noch wichtiger ist aber die Frage, in welche Fonds man investiert. Das sollte immer ein sinnvoll zusammengestelltes ETF-Portfolio sein. Also nicht nur ein oder zwei oder mehr oder weniger willkürlich ausgewählte ETFs.
Und noch eine dritte Frage. Wann, unter welchen Umständen könnte aktives Investieren vielleicht doch mal den Markt schlagen?
Ja, das Thema hatten wir ja schon, Andreas. Es wird immer Fonds geben, die den Markt geschlagen haben, aber eben nicht in systematischer, verlässlich vorhersehbarer Weise. Rein theoretisch können aktive Strategien dann erfolgreich sein, wenn fast der gesamte Markt passiv wäre. Also wenn es kaum noch aktive Teilnehmer gäbe, dann würden Marktineffizienzen entstehen, die man durch aktives Management gezielt ausnutzen könnte. Aber davon sind wir weit entfernt. Wie schon gesagt, in Deutschland liegt der ETF-Anteil an allen Fonds erst bei 20%. Und selbst in den USA, wo er bei über 50% liegt, haben wir einen möglicherweise kritischen Punkt noch lange nicht erreicht. Wenn man sich nämlich nicht nur die Fonds anschaut, sondern auch Einzelwertanlagen mit einrechnet, ist der ETF-Anteil in Amerika nur etwa bei 15%.
Dann bleibt mir jetzt nur noch die Schlussfrage, Karl. Könnte man denn nicht eigentlich auch beides machen, also ein passives ETF-Portfolio bilden und gleichzeitig ein zweites aktives Depot mit Einzelwerten bestücken, die zum Beispiel dann in keinem ETF-Korb zu finden sind? Was hältst du davon?
Ja, das kann man schon machen, keine Frage. Das wäre so eine Art Spieldepot, das neben dem soliden ETF-Portfolio geführt wird. Die beiden sollten aber wirklich sauber getrennt sein. Das ETF-Depot bleibt die stabile Grundlage. Das Spieldepot ist genau das, Spielerei. Deshalb sollte man da auch keine allzu großen Beträge investieren, sondern nur so viel, dass man auch extrem hohe Verluste verschmerzen kann. Ich empfehle so 10, maximal 15%, wenn es denn sein muss. Denn im Spieldepot entscheidet nicht die Strategie über den Erfolg oder Misserfolg, sondern letztlich der Zufall.
Also aktiv versus passiv, das ist ein Thema, das ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Ist ja auch gut so. Wir können immer wieder aktuelle Entwicklungen aufgreifen, auch Hörerfragen mit einbeziehen. Das macht Freude, das macht Spaß. Und insofern danke ich dir ganz herzlich, lieber Karl, für diesen Podcast heute. Und wer noch etwas mehr in das Thema einsteigen möchte, dem empfehlen wir die Folge 218. Da heißt es Anlageprinzipien verstehen. Wie wählen Sie die passende Anlagestrategie? Das war's für heute. Noch der Hinweis, dieser Podcast erscheint immer freitags alle 2 Wochen. Sie können uns am besten abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Natürlich können Sie uns auch weiterempfehlen, uns liken, bewerten, was immer Sie mögen. Und Sie dürfen uns natürlich auch Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de. Und weitere Infos, falls Ihnen das immer noch nicht reicht, finden Sie dann unter www.quirinprivatbank.de. So, und mit diesen Infos verabschieden wir uns für heute und sagen herzlichen Dank fürs Lauschen.